grüße auch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am Pfingstfest. Und ich glaube, dass es unheimlich gut gewählt ist von Margret Heckert, das Pfingstfest als Abschiedsfest zu wählen, weil das macht ja eigentlich deutlich, es ist überhaupt kein Abschied und es ist vielmehr ein Aufbruch. Weil Pfingsten kann gar nicht anders sein, als dass es ein Aufbruch ist. Und wir haben das eben schon ja gehört aus der Apostelgeschichte, das ist ein Aufbruch in die weite Welt. Also von daher sehr klug gewählt, denn der Geist Gottes, der setzt in Bewegung. Und natürlich geht es auch im Predigttext um diesen Geist Gottes. Ein Text aus dem Römerbrief, von dem ein gewisser Petrus gesagt hat, dass das nicht leicht zu verstehen ist, aber wir schauen mal, was Paulus da geschrieben hat an die Gemeinde in Rom. Ich lese uns einige Verse aus dem 8. Kapitel, die Verse 1 und 2 und den Vers 6 und dann auch die Verse 10 und 11. Da schreibt also Paulus an die Gemeinde in Rom: Vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Denn dort, wo Jesus Christus ist, gilt, du bist befreit von dem Gesetz, das von der Sünde missbraucht wird und zum Tod führt. Denn du stehst jetzt unter dem Gesetz, in dem der Geist Gottes wirkt, der zum Leben führt. Was unsere selbstsüchtige Natur will, führt zum Tod. Was der Geist Gottes will, führt zum Leben, zu Heil und Frieden. Wenn nun also Christus durch den Geist in euch lebt, dann bedeutet das, euer Leib ist zwar wegen der Sünde dem Tod verfallen, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Christus die Sünde besiegt hat und ihr deshalb bei Gott angenommen seid. Mehr noch, der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt. Was macht den Unterschied? Wer macht den Unterschied? So habe ich das einmal überschrieben. Die Predigt für diesen Tag heute. Was macht den Unterschied? Wer macht den Unterschied? Man kann mit Blick auch auf die kommende Woche, man kann an diese Herren denken. Nun hat mir Margret gerade noch mal gesteckt, sie denkt nicht an diese Herren. Aber es mag auch Leute unter uns geben, die sagen, das ist schon die große Frage. Ja? Ist einer von denen, der den Unterschied macht, wenn es nun nächste Woche mit der Fußball-WM losgeht in Brasilien, ist das der ein oder andere, der den Unterschied macht? Ist das unser Kapitän Philipp Lahm oder ist es doch der Sami Khedira, der zum Glück wieder fit ist, oder Mesut Özil oder wen haben wir noch? Bastian Schweinsteiger oder wen haben wir noch? Manuel Neuer, stimmt. Der Mann in Blau, unser Torhüter, immer noch verletzt. Das sind Fragen, die können einen bewegen, ja? Wer macht den Unterschied, damit wir den Weltmeistertitel dann auch am Ende davontragen? Wer oder was macht den Unterschied? Ja, so kann man fragen mit Blick auf dieses große Ereignis. Wie gesagt, Margret Heckert interessiert sich dafür nicht. Und das mag auch andere noch geben unter uns, die auch sagen, was habe ich mit Fußball zu tun? Aber die Frage mag einen bewegen und deshalb erwähne ich das ja auch nur, zu sagen, was macht letztlich den Unterschied? Und das ist genau die Frage, die eben auch mit Pfingsten zusammenhängt. Offensichtlich gab es ja sozusagen mit dem Pfingstfest, mit dem Pfingstereignis eine dramatische Wende. 50 Tage, daher das Wort Pfingsten, 50 Tage nach der vielleicht schon erstaunlichsten Kehrtwende in der Geschichte der Menschheit, nämlich ein leeres Grab, ein quicklebendiger Jesus aus Nazareth, der den Tod nach 3 Tagen wie ein altes Kleid von sich abgelebt hat und der durch Gottes Kraft, durch den Heiligen Geist, so haben wir es gerade schon von Paulus gehört, wieder zu neuem Leben erweckt worden ist. 50 Tage später verwandelt Pfingsten Verlierer in Gewinner. Man kann auch sagen, Versager in Begeisterte. Was macht den Unterschied? Wer macht den Unterschied? Und dann kommen wir sehr schnell darauf, dass wir sagen müssen, ja, es ist in der Tat Pfingsten, genauer gesagt, es ist in der Tat der Heilige Geist, der den Unterschied macht. Salopper gesagt, ohne Pfingsten gibt es keine Sieger, keine Siegeslieder, von denen wir eben auch eines gesungen haben. Es gibt keine Nachrichten vom größten Sieg aller Zeiten. Pfingsten macht den Unterschied. Und da würde ich gerne noch mal genauer drauf schauen, auch mit dem, was Paulus gesagt hat. Was ist es denn genau, was sozusagen, worin liegt denn der Unterschied? Oder vielleicht die Unterschiede, die dieses Ereignis von Pfingsten hervorbringt. Und da sind es drei Fragen, die ich erkenne, auf die Paulus hier eine Antwort gibt. Und die drei Fragen möchte ich uns einfach stellen und daneben schauen, wie Paulus die jeweils beantwortet hat. Und die erste Frage, die Paulus hier beantwortet, ist die Frage, wer rettet dich? Und dann geht es, wie gesagt, auch nicht darum, wer rettet uns sozusagen jetzt, wo auch Marco Reus ausgefallen ist. Die Fußballbegeisterten unter uns wissen das und leiden auch ein Stückchen damit. Beim letzten Vorbereitungsspiel am Freitagabend gegen Armenien hat er sich schwer verletzt. Ja, wer rettet uns jetzt? Nein, darum geht es nicht, um die Frage, wie können wir Weltmeister werden. Es geht auch bei dieser Frage nicht darum, wer rettet uns den Euro? Ja, wir hatten ja vor kurzem erst die Wahlen zum Europaparlament und das scheint so ein durchgängiges Thema immer wieder zu sein, der Euro und wer rettet uns diesen Euro? Nein, das ist auch nicht die Frage, auf die Paulus eine Antwort geben will. Wenn Paulus fragt, wer rettet dich, wer rettet uns, dann geht es immer um die Frage, wie kann ich vor meinem Gott bestehen? Wie kann ich vor dem unbestechlichen Blick, naja, um mal in der Fußballsprache zu bleiben, vor dem unbestechlichen Blick des obersten Schiedsrichters des Lebens bestehen? Und die Bibel sagt das sehr deutlich, dass wir uns zu verantworten haben für unser Reden und Tun gegenüber unseren Mitmenschen, klar, aber eben auch gegenüber einem Gott, der uns in die Verantwortung nimmt für das, was wir tun. Fußballer sprachen noch einmal, ob nun auf dem Platz oder neben dem Platz. Und dann eben ist die Frage gestellt, wer rettet mich vor diesem unbestechlichen Blick, vor dem unbestechlichen Urteil des Gottes, dessen Geschichte mit dem Menschen die Bibel beschreibt? Wer rettet dich? Und dann kommt Paulus eben in seinem ersten Vers hier im Kapitel 8 darauf zu sprechen und er sagt, vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Schlichte Antwort auf die Frage, wer rettet dich, wer rettet mich, wer rettet uns, ist Jesus. Und das kann man so plakativ auch, denke ich, sagen. Auch an Pfingsten steht Jesus absolut im Mittelpunkt. Paulus fährt dann fort, denn dort, wo Jesus Christus ist, gilt, du bist befreit von dem Gesetz, das von der Sünde missbraucht wird und zum Tod führt. Du stehst jetzt unter dem Gesetz, in dem der Geist Gottes wirkt und der zum Leben führt. Salopp gesagt heißt das, wer sich auf Jesus einlässt, gehört zu den Siegern. Wer sich auf Jesus einlässt, gehört zu den Siegern, weil er mit Jesus verbunden ist. Und das heißt, er ist quasi in diesem Team Jesu drin, diesem Siegerteam. Und er hat Teil an dem Freispruch Gottes, weil dieser eine Jesus die Strafe auf sich genommen hat, die wir als Mitspieler des Lebens eigentlich verdient hätten. Eigentlich hätten wir es verdient, vom Platz gestellt zu werden. Ich bemühe immer mal wieder die Fußballersprache, aber Jesus hat sich vom Platz stellen lassen, verurteilen lassen und das nur aus einem einzigen Grund, weil er für dich und für mich keine Verdammnis will, keine Verurteilung will, sondern Vergebung und Versöhnung will. Jesus macht den Unterschied und das macht den Unterschied, ob Gott selbst für mich eben Retter ist oder ob er Richter ist. Und das ist eine der Fragen, eben wie gesagt, die Paulus aufwirft und die mit diesem Pfingstfest aufgeworfen werden. Wer rettet dich? Wer ist Jesus für dich? Wer ist Gott für dich? Retter oder Richter? Nicht wahr, die Menschen zur Zeit Jesu, die sind ihm nachgelaufen. Da waren Massenaufläufe keine Seltenheit. Dieser Jesus hatte Kultstatus, so wie die Fußballstars, die wir am Anfang gesehen haben. Umlagert, umjubelt war er. Natürlich mit der Gefahr hin, auch wie bei den Fußballstars, wenn sie einmal vorm Tor stehen, frei vorm Tor stehen und den Ball darüber schießen, dann sind sie auch gleich die Buh-Männer. Aber Jesus hatte seine Attraktivität in den Augen der damaligen Welt. Und das lag wohl schlicht daran, dass er den Menschen zugewandt war, dass er für die Kleinen da war, für die zu kurz gekommenen da war. Und er setzte sich mit Zöllnern zusammen, mit zerrissenen Menschen zusammen. Und was er ihnen gab, das war Liebe und Wärme. Und er tat selbst denen wohl, die ihn hassten. Jesus war einer, der sich kümmerte und dem es Kummer machte, wenn er Menschen leiden sah. Und dieser Jesus hat damals schon die Menschen aufgefordert, komm, komm und folge mir nach. Schließ dich mir an, werde Teil meines Teams. Das ist der Ruf Jesu und der soll auch an einem Tag wie diesen im Mittelpunkt stehen. Das ist der Ruf Jesu gewesen und dieser Ruf Jesu, der wird durch den Geist Gottes wieder neu belebt. Darum geht es. Wer rettet dich? Bist du bereit, Jesus nachzufolgen? Paulus selbst hat das erlebt. In etwas dramatischer Weise wird uns in der Apostelgeschichte berichtet. Vor den Toren der Stadt Damaskus hat Jesus selbst ihn aufgehalten und sich ihm im Weg gestellt. Manchmal kann das so sein, dass man nicht unbedingt selber der sein muss, der sich auf die Suche nach Jesus gemacht hat, sondern es ist vielmehr Jesus, der sich auf die Suche macht, weil er retten will. Und Paulus erlebt eine dramatische Wende in seinem Leben und Paulus lässt sich taufen, Paulus schließt sich Jesus an und Paulus wird einer der Menschen, die bereit sind, für Jesus alles dran zu geben. Vom Geist Gottes bewegt, überschreitet er Grenze um Grenze, weil er eine Antwort gefunden hat auf die Frage, wer rettet denn mich? Eine zweite Frage, die Paulus hier beantwortet, ist die Frage, was erfüllt dich? Nun, man könnte ja sagen, ganz platt gesagt, wenn ich nur Jesus habe, dann habe ich doch eigentlich alles, was ich so brauche. Ist das so? Ich will noch mal einen kleinen Vergleich wagen aus dem Fußball. Genügt es schon, sich ein Trikot überzustreifen und schon können meine Beine mit dem Ball zu zaubern anfangen und ich schieße damit die herrlichsten Tore. Nun, wir ahnen das schon. So einfach wird es wohl nicht sein. Irgendetwas fehlt doch noch. Auch die Jünger Jesu hatten ja, sie hatten doch sich entschieden, mit Jesus zu gehen, Jesus nachzufolgen. Und dennoch saßen sie bis zu diesem Pfingstfest, bis zu diesem Pfingsttag, saßen sie in Jerusalem fest. Verängstigt. Und hatten sich jedenfalls noch nicht vor die Tür getraut. Was fehlte ihnen? Und auch da gibt Paulus eine Antwort in diesem Abschnitt aus dem Römerbrief, in dem er nämlich schreibt, ich fange mal ein bisschen vorher an, noch in Vers 10, wenn nun also Christus durch den Geist in euch lebt, dann bedeutet das, euer Leib ist zwar wegen der Sünde dem Tod verfallen, aber der Geist erfüllt euch mit Leben. Weil Christus die Sünde besiegt hat und ihr deshalb bei Gott angenommen seid. Sich Jesus anzuschließen ist das Erste, aber dann eben auch mit Gottes Geist, mit Jesu Geist erfüllt zu werden. Das ist das Zweite. Auch das hat Paulus in dramatischer Weise erlebt. Dann eben in Damaskus, als ein gewisser Hananias, einer der Jünger dort in Damaskus, ihm die Hände auflegte und er plötzlich, er der blind geworden war, vor der Herrlichkeit Jesu plötzlich wieder sehen konnte. Weiß eigentlich jemand, was Brazuca ist? Brazuca? Hier vorne vom Vorsitzenden höre ich's. So heißt der Weltmeisterschaftsball. Ich habe ihn auch mal mitgebracht. Das ist Brazuca. Und natürlich braucht man zum Fußballspielen braucht man einen Ball. Ich habe jetzt nicht den Brazuca dabei, der ist horrend teuer. Aber ich habe mal einen anderen dabei. Und gibt es jemanden, der den gerne hätte? Da, ja, wunderbar. Dann sollst du ihn haben. Das ist manchmal so, ja, man muss schnell dabei sein, dann kriegt man was. Und wenn man den Ball so sieht, nagelneu, ja, das habe ich ihn extra ausgepackt, so, der wird dir gleich gehören, ja. Also du darfst dich schon freuen, aber ich weiß nicht, wenn du den so siehst oder wir den so sehen, ist klar, da fehlt ja noch was. Und zu sagen, juhu, ich habe einen Ball, ja, ist ja schon was. Aber was fehlt noch? Die Luft. Der muss noch gefüllt werden. Und wenn jetzt einer sagt, ich habe das irgendwie mit dem Pfingstfest noch nie so richtig verstanden, ja, dann wäre jetzt meine Hoffnung, vielleicht verstehen wir es auf diese Weise nochmal neu. Also ich sage, ja, Pfingsten heißt, erfüllt zu werden. Erfüllt zu werden mit dem Geist Gottes. Und das macht Sinn, wenn ich diesen Ball betrachte, so wie der noch nicht mit Luft gefüllt ist, muss der erst noch mit Luft gefüllt werden, damit man mit dem spielen kann. Ja. Pfingsten heißt, sich füllen zu lassen, so wie dieser Ball gefüllt werden muss. Übrigens, ich habe mal nachgeblättert, wusste ich vorher auch nicht, also das ist alles festgelegt bei der FIFA, auch beim DFB, mit wie viel Luftdruck der gefüllt werden muss. 0,6 bis 1,1 Bar Atmosphäre muss da rein. Das wird überprüft übrigens immer von den Schiedsrichtern zu Beginn eines Spiels mit einem einfachen Daumendruck. Ja, die haben das im Gefühl drin. Aber wir verstehen das vielleicht jetzt. Zu sagen, ja, ich will dazugehören, ja, ich will im Team mitspielen, in dem Team von Jesus mitspielen. Aber dieses Pfingsten heißt noch, ich will mich auch immer wieder neu nach dem Geist Gottes ausstrecken. Ich will erfüllt werden von diesem Geist, der Jesus auch aus diesem Grab heraus katapultiert hat. Und dieser Geist, das ist in anderen Texten nachzulesen, der verwandelt selbstsüchtige Menschen in selbstlose Menschen. Paulus sagt das in Vers 6, haben wir jetzt hier nicht mehr mitlesen, aber er sagt, was unsere selbstsüchtige Natur will, führt zum Tod, was der Geist Gottes will, führt zum Leben, zu Heil und Frieden. Und um diesen Geist Gottes geht es an Pfingsten, geht es immer wieder neu, diesen Geist Gottes zu empfangen, von diesem Geist Gottes erfüllt zu werden. Wenn sozusagen der Ball platt geworden ist, ja, dann lässt sich nicht mehr gut damit spielen. Keiner, wo ich jedenfalls bisher Fußball gespielt habe, hat gerne mit einem platten Ball gespielt. Vielleicht fragt der eine oder andere, na gut, aber wie funktioniert das? Ach, die Luftpumpe, genau, die hatten wir hier. Wie sieht dann die geistliche Luftpumpe sozusagen aus? Es gibt so einen Vers, der mir immer wieder vor Augen steht. Paulus sagt das einmal im Epheserbrief, Kapitel 5. Da sagt er so schön, betrinkt euch nicht, denn zu viel Wein verführt zu einem liederlichen Lebenswandel. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen, indem ihr einander mit Psalmen und Lobliedern, wie der Geist sie euch eingibt, ermuntert. Ganz spannende Stelle, finde ich, wo Paulus sagt, in dem Moment, wo ihr mit Begeisterung für diesen Jesus singt, diesen Jesus ehrt, und verehrt. In diesem Moment wird auch der Heilige Geist in deinem Herzen mehr und mehr Raum finden und dich verwandeln. Und Pfingsten ist damit immer auch ein Aufruf zu singen. Ich hätte fast noch gesagt zu tanzen, aber da bin ich mir nicht so sicher. Aber in dem Moment, wo wir zur Ehre Gottes singen, zur Ehre Jesu singen, in dem Moment pumpt Gott selbst sozusagen unsere Herzen mit seinem Geist auf, wenn man das so sagen kann. Und ich bin immer wieder erstaunt, mit wie viel Inbrunst doch auch Deutschland singen kann, zumindest in den Fußballstadien. Ja, mit wie viel Inbrunst da gesungen wird. Und ich glaube auch da, mit der Inbrunst, wie wir unsere Lieder diesem Jesus, unserem Gott singen, in dem Maße wird Gott auch unsere Herzen mit seiner Kraft und mit seiner Gegenwart erfüllen. Und daraus wird ein sehr lebendiges Christsein entspringen, eben dass sich so weit unterscheidet, wie sich eben ein platter Ball von einem prall gefüllten Ball unterscheidet. Und wenn man den dann aufduppt, dann wird er auch springen. So ähnlich stelle ich mir das immer wieder vor, wie Gottes Geist damals am Pfingsten die Jünger erfüllt hat und wie Gottes Geist auch heute noch uns alle erfüllen will. Und habe ich schon angedeutet, also es braucht den Ball, es braucht den prall gefüllten Ball, um zu spielen. Und so ähnlich ist es eben auch mit dem Glauben. Es wird sich immer wieder alles um diesen Jesus drehen, aber es braucht eben auch diesen Geist Jesu, der mir sozusagen die Luft gibt, der mich dann eben auch hüpfen lässt und begeistert sein lässt für Jesus, für den Glauben, für Gerechtigkeit, für all das, für das Jesus eingetreten ist, dann auch selbst einzutreten. Und das heißt aber auch, und das ist die dritte Frage, es heißt, auf die Frage, wohin treibt es dich, müssen wir auch eine Antwort geben. Wohin treibt es dich, wenn der Geist Gottes dich erfüllt? Ein letztes Mal will ich den Fußball als Beispiel bemühen. Beim Fußball, das Allerschlimmste beim Fußball, jedenfalls ging das mir immer so, wenn ich Fußball gespielt habe mit anderen, das Allerschlimmste beim Fußball sind die ballverliebten Spieler. Also es sind sowieso erstmal die anderen, aber das sind die Spieler, die immer nur den Ball fordern, dass man ihnen abspielt. Und wenn sie dann den Ball haben, dann haben sie nichts anderes mehr gesucht als das Tor, aber auch keinen Mitspieler mehr gesehen. Wohin treibt es dich? Paulus hat darauf eine Antwort. Was der Geist Gottes will, führt zum Leben, zu Heil und Frieden. Ein Ball ist nicht zum Angucken und nicht zum Anhimmeln. Ich weiß, es gibt Vereine, die haben Vitrinen und da stellen sie dann ihre Bälle dann auch rein. Das habe ich noch nie verstanden. Der Geist Gottes wäre ebenso völlig missverstanden, wenn man sagt, da ist er und da habe ich ihn und ach, wie toll ist dieser Geist Gottes. Sondern der Geist Gottes ist so wie eben ein Ball bereit, abgespielt zu werden. Der Geist Gottes will uns miteinander ins Spiel bringen. Der Geist Gottes, der treibt uns an, dass wir nicht drinnen bleiben, sondern so wie ein Ball, ein Fußball nicht für drinnen gedacht ist, sondern für draußen. So wird uns der Geist Gottes immer wieder nach draußen treiben. Und jetzt an dieser Stelle will ich auch mal auf dich, liebe Margret, zu sprechen kommen, auch wenn ich jetzt mit Schrecken zur Kenntnis nehmen musste, dass du ja überhaupt kein Fußballbegeisterter bist oder in deinen Originalworten, ich hasse Fußball. Das habe ich erst 2 Minuten vor der Predigt so deutlich erfahren. Wo ich doch dich viel, viele Male auf diesem Sportplatz hier gleich neben der Kirche gesehen habe und es war mein Eindruck, wenn es denn nicht ein Fußballverbot auf diesem Platz geben würde, dann hättest du auch um der Kinder und Jugendlichen willen Fußball gespielt und sind du nix, danke. Und hättest nämlich, weil dir diese Jugendlichen und die Kinder so viel bedeuten, gesagt, selbst wenn ich das hasse, ich mach das mit. und macht das trotzdem. Das ist halt dem Vorsitzenden zu schulden, dass da verboten ist, Fußball zu spielen. Stimmt. Ja, also er meint, mit Brazuca könnten wir es vielleicht nochmal wagen. Mal schauen. Nein, es geht um die Fenster unserer lieben Kirche, die es zu schonen gilt. Nein, aber ich wollte deshalb von dir sprechen, Margret, weil ich das immer wieder erlebt habe. Das, was Jesus schlicht und einfach mal so gesagt hat, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund, davon geht der Mund über. Und genau das habe ich an dir immer wieder erlebt, da wo ich dich in den letzten 10 Jahren erlebt habe, dass du eine vom Geist Gottes erfüllte Frau bist. Und dein Herz ist vor allem immer dann übergesprudelt, wenn es darum ging, auch Grenzen zu überschreiten. Und das konnten eben Kulturgrenzen, Sprachgrenzen sein. Da habe ich dich, um das in Englisch zu sagen, at your best erlebt. Und ja, das ist wunderbar, weil das für mich so ein deutliches Bild ist, ein Vorbild auch ist, was es heißt, von Gottes Geist erfüllt und getrieben zu sein. Du hast das nicht für dich behalten. Du bist gerne in die Schule gegangen, dann haben sie dir die Schule genommen, die Fröbelschule, aber du bist gerne, oder danach bist du noch in der Waldschule gewesen. Und ich glaube vor allem deshalb, weil du das als Gelegenheit gesehen hast, mit jungen Menschen, mit Schülerinnen und Schülern zusammenzukommen und im Religionsunterricht natürlich über nichts anderes zu sprechen, als das, was mein erster Punkt war, über Jesus zu sprechen. Und du hast wunderbar, ich weise schon mal darauf hin, werden wir gleich alle noch sehen können, in unserem großen Saal Zeugnisse sozusagen zusammengetragen aus dieser Zeit, also keine Schulzeugnisse, sondern eben in Bild und Schrift, was Schülerinnen und Schüler alles in dieser Zeit so fabriziert haben, ganz wunderbar. Du hast die Teestubenarbeit geliebt, das heißt, das war unsere Arbeit unter Ausländern, zumindest war sie unter diesem Thema firmiert für lange Zeit, und du hast diese Arbeit geliebt, weil sie dir die Möglichkeit geboten hat, dann eben auch mit den Vätern und Müttern, mit den Eltern dieser Kinder und Jugendlichen zusammenzutreffen. Und auch da ging es wieder darum, Grenzen, Kultur, Sprachgrenzen zu überschreiten. Du hast es geliebt, diese Familien zu besuchen und auf die Weise in immer wieder fremde Welten einzutauchen. Und dann natürlich auch wieder Jesus ins Spiel zu bringen. Und das ist für mich so ein, ja, wunderbares, wie gesagt, Vorbild. Und ich hoffe, dass das, selbst wenn du jetzt in den nächsten Wochen Deutschland verlassen wirst, was aber im Duktus sozusagen liegt, deiner Geschichte, dass uns das immer vor Augen ist. Und wenn du zu Besuch kommst, was ich natürlich auch mal hoffe, uns davon berichten wirst und dass uns das auch wieder selber bereit machen wird, aufs Spielfeld des Lebens zu treten. Der Ball gehört nämlich aufs Spielfeld. Und wenn wir von Pfingsten reden, vom Geist Gottes reden, dann heißt das, wir sind gerufen aufs Spielfeld. Der Ball gehört in keine Vitrine, so wenig wie der Geist Gottes in die Kirche allein gehört. Der Geist Gottes, das nächste Bild, da gehört er hin, das hoffen wir auch für die deutsche Mannschaft natürlich, gehört ins Tor, das ist das gegnerische Tor natürlich. In unserem Tor steht ja Manuel Neuer oder ein anderer. Und das soll zeigen, und das habe ich an deinem Leben, Margret, immer wieder gesehen, Jesu Liebe ist grenzenlos, und die sich von Geist Gottes erfüllen lassen, die springen eben wie ein prall gefüllter Ball über jede Grenze hinweg. Und ja, Pfingsten heißt, wir kennen keine Schranken mehr, junge und alte, Männer und Frauen, sie alle sollen vom Geist Jesu erfasst werden. Und damit will ich auch schließen. Die gute Nachricht ja auch von Pfingsten ist, es gibt keine Schranken mehr. Und 65 ist dann keine Schranke mehr. Und 65 heißt eben, Thomas Mayer-Haugwitz hat schon gesagt, das ist nicht das Alter, wo man in den Ruhestand geht. Ja. Das gilt für vom Geist erfüllte Menschen gilt das nicht. Ich habe selbst 75, ja 85-Jährige erlebt, auf einer Reise zum Beispiel in China, nur um dir schon mal so eine Dimension zu geben, 85-Jährige erlebt, die von Jesus begeistert, vom Geist Gottes erfüllt waren und die mit Begeisterung in China Menschen auf Jesus angesprochen haben. Die waren im Grunde genommen, hätte ich fast gesagt, begeisterter als manch andere fußballbegeistert sind. Liebe und Leidenschaft um Jesu Willen pur gab es da. Kurze Zusammenfassung. Es braucht einen Ball, um Fußball zu spielen können. Darum dreht sich alles beim Fußball. So dreht sich bei uns in der Kirche alles um Jesus. Es muss eine Pumpe her, um den Ball zu füllen, mit Luft zu füllen. Es braucht den Jesus in mir. Es braucht Gottes Geist in mir, damit wir die Schwung und die Kraft bekommen, die gute Botschaft von Jesus hinauszutragen in alle Welt. Und es muss eben ein Platz her. Die gute Botschaft gehört nicht in die Kirche. Die gute Botschaft gehört auf die Straßen und Plätze dieser Welt. Und vielleicht bietet ja die Fußball-Weltmeisterschaft ganz neue Möglichkeiten, mit Menschen über die Begeisterung, die Jesus schenkt, ins Gespräch zu kommen.